Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast. Ich habe heute wieder den Dr. Stefan Helker hier zu Gast und wir nehmen eine Dental Late Night Show auf. In der Dental Late Night Show besprechen wir Abhängigkeiten und zwar Geoabhängigkeiten. Wir haben uns ja als Ziel für das Jahr 2026 gesetzt, einfach mal ein bisschen mehr drüber zu sprechen, zu sensibilisieren auf das Thema, was man an Kommunikationsmitteln, was man an Servern, was man an Tools in der Zahnarztpraxis so verwendet und wo es vielleicht eine europäische Alternative für gibt, sodass man nicht in diesen Strudel der ganz krassen Geoabhängigkeit kommt. Jetzt hat es zusätzlich noch ein Thema gegeben. Böhmermann hat die Firma Dr. Lieb aufs Korn genommen. Und das haben wir an der Stelle auch nochmal diskutiert. Also ist es, glaube ich, eine sehr interessante Unterhaltung geworden. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun geht's ab in die Aufnahme mit Stefan. Viel Spaß.
Jo, Christian, hey, grüß dich.
Moin, Stefan, hi.
Ja, wie ist's?
Na gut, gut, wenn ich dich sehe, immer gut, ne? Also es ist ja so, du bist ja so unter Wasser und fairerweise ich auch im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns ja freuen, wenn wir uns einmal im Monat hier zu unserer Show mittlerweile sehen. Wenn wir dieses Kontinuum und dieses Regelmäßige nicht hätten, du, dann würden wir uns wahrscheinlich dann auch länger mal nicht sehen, ne?
Ich habe vor 7 Minuten noch im Feedback-Gespräch gesessen und dann vom Konfi hochgestiefelt, Laptop angestöpselt um 17.59 Uhr. Ich war 6 Sekunden eher da als du.
Ich war vorher schon drin und du warst nicht drin. So, und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht bin ich im falschen Studio, weil wir auch mal Aufnahmen woanders gemacht haben. Und dann habe ich sicherheitshalber nochmal das Studio überprüft und dann warst du drin.
Ah, okay, okay. Ich dachte schon so, wir sind so beide so in der letzten Sekunde hier reingerannt und...
Aber ich war 10 Minuten vorher. Ich war irgendwie 8 Minuten vorher bin ich reingegangen. Und vor einer halben Stunde war ich noch, das klingt jetzt total irre, es hat sich ein LKW-Fahrer bei mir auf der Einfahrt, also zum Garten gefahren, festgefahren. Und der rief dann vor, und ich bin dann gerade wieder zurückgekommen, dachte, oh Gott, ne? Also da blockiert ja auch im Verkehr. Ich dachte schon, ich muss heute absagen, aber das hat noch alles gut geklappt.
Okay, prima. Ja, ich hatte heute einen ultra krassen Tag und das Thema, was wir heute haben, ist ja, so ein bisschen das Thema, ne, wo gebe ich meine Daten hin, was mache ich mich abhängig von externen Dienstleistern, wo Daten liegen, wo ich keinen Einfluss drauf habe und was passiert am Wochenende. Ich dachte so, das ist ein Thema, da lässt du mal schön den Christian ein bisschen reden, weil da bin ich so ein bisschen, ja, ich kann zu allem ein bisschen was dazugeben. Was passiert am Samstag? Ich gehe auf YouTube und sehe so Jan Böhmermann, Dr. Lipp und nimmt die Ärzte auseinander. Ne? Ich gucke mir die Folge an, ich denke so, alter Schwede. Kannst direkt ein React-To machen. Ich rufe Alex an, sag, wir müssen morgen früh um 9 Uhr sitzen wir hier im Studio und drehen Video darüber. Haben dann Video darüber gedreht, weil wieder mal ein paar Aussagen dabei waren, die total crazy und falsch waren. Also der Grundton des Videos war, und da werden wir gleich drüber reden natürlich, ey, guck mal, wie zentralisiert sich das Ganze dann da abspielt und was passiert mit den Gesundheitsdaten. Und haben dann das Video gemacht, heute auf LinkedIn gepostet und alles ist explodiert. Es ist eine unfassbare Reichweite, hat das bekommen, weil das ein super relevantes Thema ist und es spaltet komplett die gesamte Ärzteschaft. Ne? Die einen sagen, natürlich mache ich Dr. Lipp, weil es ist super einfach, ich kriege Patienten und warum sollte man auf dem Land, wo die Patienten eh keinen Termin buchen können, weil man telefonisch überhaupt nicht durchkommt, da helfen solche Plattformen. Und die anderen sagen, hey, ich gebe doch nicht meine gesamte unternehmerische Freiheit auf für so ein Portal und lass mir nichts vorschreiben. Und du hast so krass diesen Clash unter dem Video und unter den Posts und ich find's cool, dass wir dann vielleicht heute mal nochmal über dieses Thema reden können. Also jetzt bin ich halt doch mega on fire dafür.
Ja, also ich dachte schon immer, ich kitzel das bei dir raus und wir müssen ja sagen, wir haben es ja in unserer Jahresauftaktfolge, da haben wir uns ja gesagt, was wir uns für dieses Jahr vornehmen und du erinnerst dich, ich habe gesagt, wir werden dieses Jahr mal so ein bisschen das Thema Abhängigkeiten mal sondieren und damit meinten wir, fairerweise, Geoabhängigkeiten, also insbesondere Abhängigkeiten von den USA. Wir hatten das gesagt, als die letzten 12 Monate gab es immer wieder Drohungen. Ne? Also, was weiß ich, von ihr kriegt keine Waffen mehr bis hin, du kriegst kein Öl mehr. Also, was du aus der Welt so hörst, wir kriegen kein Gas mehr, wir kriegen keine Halbleiterchips mehr.
Auch mal wieder ein Ultimatum gesetzt, was er dann wieder verschiebt.
Aber ja, aber nicht nur von Donald Trump in den USA raus, aber auch von China mit irgendwelchen spezialisierten Chips, wo sie die USA mit treffen wollten, wo sie uns aber auch treffen, dann seltene Erden, dann hier. Du kannst alle Engpass-Elemente mal durchgehen. Und das sind eigentlich nur die Sachen, womit man so ein bisschen vielleicht die Muskeln spielen lässt. Und das, was mich schon sehr, sehr lange bewegt und was, glaube ich, uns alle noch sehr, sehr viele Jahre, ich wage mal die Prognose, bewegen wird, ist, wie können wir uns eigentlich so ein bisschen wieder das sicherstellen, was wir hier machen, dass wir das auch immer machen können, ohne dass uns nachher vielleicht die Masken fehlen. Also es ist noch nicht gar nicht so lange her, da durften in einigen Bundesländern keine Behandlung gemacht werden, weil nicht ausreichend Masken vorhanden waren oder ausreichend Impfmittel oder ausreichend dies, ausreichend jenes. Es ist ja auch nicht neu, dass es irgendetwas fehlt oder irgendwas eine Mangelware ist. Es ist nur...
Ja, es wird ja auch drüber geredet, über das Thema De-Risking.
Weniger. Und wir sind so durchoptimiert, dass wir es fast gar nicht mehr feststellen und immer irgendwie schnell nochmal, gerade hier in der Mitte von Europa, wir nochmal schnell etwas von den Skandinaviern bekommen, sei es von den Norwegern jetzt ein bisschen mehr Öl oder dies oder das oder sei es mal etwas, dass Polen gewisse Dienstleistungen oder Ungarn Sachen übernimmt, die wir dann nicht aus China bekommen. Das heißt, wir sind ja noch in einer, ich sag mal so, relativ guten, vernünftigen Lage. Aber es gab ja schon immer Mangel. Es gab Mangel in den 70ern, diese Ölkrise, und die war nicht nur einen Monat jetzt, ne? Die war jahrelang, ne? Das, was wir jetzt sehen, ist, wir sind so abhängig von gewissen Sachen, dass mit einem Lichtschalter an irgendeiner Stelle in Seattle möglicherweise gesetzt, wir morgen keine Patienten mehr behandeln können.
Ja, richtig.
Das, was wir beide gesagt haben, ist, wir wollen erstmal sensibilisieren. Ich glaube, das ist komplett, und um da jetzt so ein bisschen, ich sag mal so, auch Erwartungsmanagement zu betreiben, es ist tollkühn zu behaupten, wir können uns innerhalb von einem Jahr mal zu 100% de-risken oder noch kürzer. Aber die paar Punkte, die uns wichtig sind, die mir wichtig sind, sind erstmal stark sensibilisieren für das Thema, sehr viel Aufklärung betreiben. Und dann fängt es manchmal bei kleinen Sachen an, womit man mal eine kleine Sache macht, ja, und einfach mal ausprobiert. Man soll ja nicht alles auf einmal machen, sondern so ein bisschen was ausprobiert, sodass man sicher gehen kann, man ist Unternehmer, man ist Herr über sein Geschirr, dass man tatsächlich wieder Herr über oder Frau über sein Geschirr wird, ne? Dass man weiß, dass man es weiterlaufen lassen kann. Es ist halt ein extrem komplexes Gebilde geworden. So, und da springt uns natürlich jetzt hier die Böhmermann-Folge vom Wochenende rein. Da springt uns deine ganze Reaktion darauf ein. Aber auch, dass man dieses Thema, jetzt haben wir hoffentlich und dankenswerterweise dadurch und durch deine schnelle Reaktion vielleicht auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema. Und ich glaube, da tut sich jeder gut dran, wenn er sich mit diesem Thema sehr intensiv, insbesondere angefangen 2026 und dann die Fortfolgejahre mit beschäftigt.
Das Krasse ist ja, dass nichts passiert ist, sondern es ist ja einfach nur irgendein reichweitenstarkes Medium hat das jetzt einmal hochgeholt, indem es vielleicht auch ein bisschen recherchiert hat. Und du weißt ja, wie die recherchieren, ne? Das ist ja manchmal ein bisschen oberflächlich und dann werden so Sachen vermischt und in einen Topf geworfen und dann ist die Hälfte irgendwie ein bisschen wahr und die andere Hälfte nicht. Aber allein durch die Reichweite, die das Ganze jetzt bekommen hat, hat das automatisch eine Relevanz bekommen. Und jetzt hören Leute plötzlich zu, ne? Also das ist ja immer so, dass irgendwie eine Bildschlagzeile dafür sorgt, dass jetzt irgendwie Eyes on one topic, was vorher in so einer Nische war. Das ist ganz cool, wenn man sowas dann mal nutzen kann. Das ist wie gutes Wetter nutzen zum Segeln, ja? Jetzt können wir mal segeln und sagen, okay, jetzt hören uns vielleicht ein paar mehr Leute zu dem Thema. Und in 3 Monaten interessiert es dann wieder keinen mehr, außer diejenigen, die es jetzt nachhaltig dann mal vom Denken her beeinflusst hat, ne? Weil wenn man dann einmal verstanden hat, dann kann man das nicht mehr nicht sehen. Ne? Es ist so wie eine Sprache, die man nicht mehr verlernen kann. Und deswegen hoffen wir, dass wir heute ein paar Leuten einfach ein paar neue Worte beibringen können, die sie danach nicht mehr verlernen.
Ich glaube, man kann anfangen damit. Ich habe mir diesen Satz ein bisschen zurechtgelegt. Abhängigkeit ist immer gleich Bequemlichkeit.
So geil.
Wenn du jemanden abhängig machen willst, musst du ihn erstmal in eine bequeme Ausgangslage bringen. So, dass man am liebsten alles ausblendet. Das heißt, die Einschläge kommen näher und du denkst, okay, betrifft mich nicht, betrifft mich nicht, betrifft mich nicht, betrifft mich nicht. Es ist ja so schön warm, ja? Und wenn du es schaffst als Anbieter, so viel Bequemlichkeit hinzubekommen, ne? Oder als, wir könnten uns ja auch als wie gesagt, als Berufsgattung nehmen, als Zahnärzte, wenn man uns so viel Komfort, so viel Bequemlichkeit bringt, und damit meine ich nicht Dr. Lieb oder also nicht im Speziellen irgendwelche Tools. Wir können das wirklich breit durchgehen. Nehmen wir doch mal ganz einfach mal die AWS, die Cloud von Amazon. 100% der Hörer kennen Amazon als Shopping-Tool. Mhm. Vielleicht weiß die Hälfte unserer Hörer, dass deren erfolgreichste Sparte die Bereitstellung von Infrastruktur, von Rechenleistung Infrastruktur ist. Ne? Ist der größte Bereitsteller von Rechenleistung Infrastruktur der ganzen Welt. Das heißt, jede Minute, wo wir irgendetwas mit dem Handy machen, gern Apple-Handy oder irgendwie was am Rechner machen, irgendwo tuchieren wir Amazon-Server, ja. Und es gibt schon Dinge, die in der EU vorgedacht worden sind. Es gibt diesen Cloud Act und für andere, verschiedene andere Sachen, die schon sagen, okay, pass auf, diese Art von Daten bitte nicht auf den Server in Honolulu oder im Jemen oder so speichern, sondern die müssen in der EU liegen, physisch in der EU liegen und so weiter. Und ich glaube, dieses Wissen muss einfach mehr durchgereicht werden, dass man auch aktiv etwas machen kann. Es ist nämlich ansonsten, wenn man sich darauf verlässt, dass ein Anbieter sich dann für einen drum kümmert, das reicht nicht. Ne? Wir sehen es immer wieder in allen Skandalen der letzten 150 Jahre Industrieskandalen. Sei es, ob es verunreinigte Lebensmittel ist, verunreinigte Flächen, wo irgendwelche Chemieabfälle gelagert wurden. Es muss immer irgendwo etwas passieren, dass ein Bewusstsein da ist, dass man das dann meidet. Aus Unternehmersicht sehen wir in der Vergangenheit wie in der Gegenwart und wahrscheinlich auch in der Zukunft, dass das nicht ernst genommen wird. Sonst hätte Meta, wo längst alle Studien vorliegen, dass wenn du es Minderjährigen ausspielst, wenn du es 16-Jährigen, unter 16-Jährigen ausspielst, du hast die Suizidrate verneunfacht bei Mädchen, du hast die Einsamkeit bei Jungs ver-18-facht und man kennt das ganze Toxische davon. Aber wir müssten uns jetzt darauf verlassen, dass Mark Zuckerberg dann seine Algorithmen ändert. Aber die wird er nicht ändern. Solange er da ein paar Mark 50 für mehr kriegt, wird er sie nicht ändern. Ja? Und das wissen wir. Insofern müssen wir selber dieses Bewusstsein haben.
Und solange er nicht das verboten kriegt. Ne? Also das Thema ist ja Regulierung ein Stück weit. Durch Gesetze, also eigentlich Grenzen einzuziehen für Player, die einen Incentive haben, nämlich Gewinnmaximierung. Das ist das Gleiche wie das Thema jetzt, ne, mit der Dr. Lip-Geschichte. Man muss sich da auch an die eigene Nase fassen. Und zwar nicht als Endconsumer, der das dann nutzt, sondern als Staat oder als Rechtsraum, dass man den Leuten das dann erlaubt, ne, und dann diese Monopolstellung, die diese häufigen Winner-Takes-All-Geschichten ja dann produzieren, einfach so lange laufen lässt, bis es dann eigentlich kritische Infrastruktur ist und man dann es dann nicht mehr so einfach wegbekommt. Weil wenn man es dann einfach wegnimmt oder wie willst du dann einen Wettbewerb machen, wenn einer 96% hat und der nächste hat 2? Wie soll das funktionieren? Ne? Und wenn man diese Monopolstellungen halt zulässt, haben wir auch, glaube ich, auch schon mal irgendwann mal drüber geredet, ne? Vor 3 oder 4 Jahren mal, dass Monopole in der Regel sehr negativ sind, sogar für den Monopolisten langfristig, weil kein Wettbewerb entsteht, keine Innovation kommt und ja im Endeffekt dann Preise extrem in die Höhe getrieben werden. Das sieht man ja im Ölmarkt, ne, was jetzt gerade passiert. Sobald du sozusagen keine Preiskontrolle hast über den Markt, weil kein Wettbewerb da ist, dann greifen die normalen Marktbedingungen einfach nicht mehr von Angebot und Nachfrage und Preisfindung. Genau das passiert dann bei Facebook, genau sowas passiert dann bei allen Plattformen eigentlich, weil da ist es am besten sichtbar, weil die Plattformen häufig diese 80-90% Marktdominanz haben. Ne?
Ja, 100%. Insofern, lass uns mal direkt reinspringen.
Ja.
Die Folge heißt eigentlich, wir haben 3 Folgen vorbereitet für dieses Jahr und schon lange vor dem Wochenende. Das ist echt lustig. Und die erste Folge heißt Geo-Abhängigkeiten reduzieren, Analyse und leichte Systemumstellung. Wir glauben, dass man immer leicht in die Kurve gehen muss. Wenn wir sagen, heute ab jetzt sofort nicht mehr sitzen, nur noch stehen, wird es keiner machen. Ja, dann lieber einen fahrbaren hochfahr- und runterfahrbaren Schreibtisch und dann jeden Tag schon mal 10 Minuten oder 5 Minuten irgendwo stehen. Das heißt, wir müssen es versuchen, aus dieser Bequemlichkeit langsam uns zu erheben und langsam umzustellen. Auch hier, dieses Thema kann man ergänzen über die Ereignisse vom Wochenende, aber auch hier, wir haben mittlerweile Gesetze, die gewisse Sachen vorgeben und die auch mittlerweile auf einen großen Anteil, 4% des Jahresumsatzes zugreifen können, wenn es DSGVO-Verstöße sind, die man selber zu verantworten hat. Das heißt, ich selber habe zu verantworten, wo meine Daten wie gelagert und wie damit umgegangen werden. Ich muss mich auch drum kümmern. Ich als Zahnarzt, als Zahnärztin. Dann sollte uns bewusst sein, dass durch den neuesten US Cloud Act US-Behörden auch auf EU-Serverdaten zugreifen dürften. Dann ist auch hier in der Analyse, wir haben eine gewisse politische Instabilität. Per Definition kann man das, glaube ich, sehr gut sehen. Und die vollständige oder nur überwiegende Abhängigkeit im Digitalen von den USA wird zu einem gewissen Betriebsrisiko. Ja. Da muss man auch mal abschließend sagen, was ich jetzt immer wieder in Praxisverkäufen gesehen habe. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal eine Folge zum Thema Praxisbewertung, wo du die These vertreten hast, dass die Bewertungsfaktoren völlig überholt sind. Und da muss man ja auch mal sagen, wenn man seinen Patientenstamm da in einer gewissen Hinsicht bewertet, also das ist ein ganz anderes Playbook, ganz anderes Thema, aber da muss man auch sicherstellen, wie gut hat man eigentlich die Patienten überhaupt noch? Ne? Erreiche ich sie selber? Wer erreicht sie eigentlich? Wie kommuniziere ich mit denen? Kann mir jemand die Kommunikation zu den Patienten abbinden, beispielsweise? Ja?
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei OptiHealth Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io.
Und genau da sind wir bei diesem Wochenendthema jetzt gerade. Genau das passiert ja jetzt in dem Thema bei Dr. Lip. Wenn du das gesamte Ökosystem von denen nutzt und auch wenn du nur den Terminplaner nutzt, wandert ja der Terminplaner von deiner eigenen Kontrolle auf die Server von denen und die können dann, wenn sie das möchten, ist nicht die Frage, ob vielleicht machen sie es nicht, ne? Aber wenn, also was definitiv passiert, wenn du keinen kurzfristigen Termin frei hast, dann wird denen dann natürlich, weil die Plattform maximiert natürlich das Patientenerlebnis, wird dem Patienten dann ein Termin in der anderen Praxis vorgeschlagen. Und schon werden Patientenströme zumindest mal minimal umgeleitet. Und noch viel krasser wird es natürlich mit dem Thema, wenn du deren Software benutzt, weil dann haben sie die gesamten Gesundheitsdaten deiner Patienten und auch die Kontaktdaten und können dann im Zweifel natürlich auf diese Patienten zugreifen. Das heißt, sie schalten sich quasi zwischen dich als Unternehmer und den Patienten und können quasi alles Mögliche von der Wertschöpfungskette dann noch abgreifen. Ne? Im Zweifel kann es dann ja so weit kommen, das wird bei Zahnärzten ein bisschen schwieriger, aber stell mal vor, du bist Radiologe und Dr. Lip sagt, sie haben doch schon MRT, ne? Warum soll das denn jetzt der Radiologe da befunden? Kann einer von unseren Spezialisten machen, die bei uns arbeiten? Oder telefonische Beratung können wir auch über uns machen oder eine Diagnostik über unsere KI oder ne, also die Wertschöpfungskette oder Zahlungsmodalitäten, ne, dann kommt die Rechnung dann nicht mehr vom Zahnarzt, sondern von Dr. Lip und schon sind wieder 3% von der Wertschöpfungskette weg. Das heißt, wenn man diese Sachen nicht mehr kontrolliert, bedeutet das schon, dass ein Investor das sicherlich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise in die Bewertung reinnimmt und also mal davon ab, dass es mal, wenn du sagst, ich verkaufe meine Praxis eh nicht, deine Wertschöpfungskette ist at risk. Komplett. Also, wenn jemand einen Zugriff auf deinen Patientenstamm hat und auf dein Terminbuch, also klar, wir sind in Deutschland, das wird nicht in dem Maße passieren, wie es vielleicht in Russland passieren könnte, ne? Aber es passiert. Und alles, was rechtlich machbar ist, werden die wahrscheinlich machen, um ihre Investoren mit einem höheren Multiple zufriedenzustellen. Weil was wollen die? Die wollen eigentlich eine super niedrige Churn-Rate haben für ihr Produkt. Dann kriegen sie ein höheres Multiple auf ihre Bewertung. In Frankreich haben die ja sogar versucht, Zahnärzten zu verbieten, etwas anderes zu benutzen als Dr. Lip. Das ist das perfekte Multiple, ne? Churn gleich 0, kriegst du schnell mal 20-25 auf dein EBITDA, 25x.
Ja, irre. Daran sehen wir, wie relevant das ist. Ich teile nochmal den Monitor, dass wir uns so ein bisschen da durchleiten lassen. Betrachten wir jetzt mal die PVS-Realität, also Praxisverwaltungssoftware. Da haben wir glücklicherweise überwiegenden Teil oder sagen wir mal fast 100% sind deutsche Anbieter oder mit deutschen Wurzeln. Auch hier gilt es, ich glaube, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man sich als Anwender auch bei seinem PVS-Hersteller erkundigt, wenn es ein System ist, was auf der Cloud liegt. Wo liegt das eigentlich auf der Cloud? Ja, es gibt auch mittlerweile in Deutschland hervorragende Cloud-Lösungen, zum Beispiel von Dieter Schwarz, von der Schwarz-Gruppe, also dem Lidl-Gründer. die haben mir diese Sovereign Cloud gemacht und ich kenne Leute, die dort mit arbeiten und die sagen, ey, das läuft hervorragend. Ne? Also da haben wir keine großen Themen. Security läuft, ist super, die Schnelligkeit ist super, die bauen die schnell aus, die sind da immer erreichbar. Warum sollte man so einen Anbieter mal nicht nehmen? Auch wenn es vielleicht möglicherweise, und das ist jetzt eine Behauptung, das weiß ich nicht genau, vielleicht teurer ist. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal auch schon, dass Amazon kompetitive Preise hat und sehr günstig sein kann. Aber ich weiß es schlussendlich nicht, ob die günstiger oder teurer sind als die Schwarzcloud. Also, die entscheidende Frage ist hier immer, wo liegt der Server und nicht, wo das Unternehmen sitzt. Ne? Also auch hier gilt es zu gucken, ist es denn auch der Schwarz-Server in Heilbronn, also das deutsche oder das europäische Unternehmen mit der europäischen Cloud am Ort der Cloud, oder ist es ein europäisches Unternehmen mit einer Cloud in Texas, weil die Stromkosten da nur ein Zehntel so teuer sind wie hier. Da, auch das ist eine Option, das ist auch eine Möglichkeit. Soviel ich weiß, unterhält SAP Serverfarm überall auf der Welt, auch Indien und USA, also was auch völlig okay ist. Nur wir sprechen jetzt von deutschen Zahnärzten, wie die sich am besten abschirmen. Und wenn das Unternehmen Amazon, das in Seattle sitzt, seinen Server komplett abgeschirmt in Frankfurt laufen hat, dann ist das vielleicht sogar auch okay. Ne? Also hier gilt, diesen Schritt muss man gehen, dass man sich mal erkundigt, wo die Server liegen, um dann für sich auch eine, ja, zumindest die Informationen mal zu sammeln.
Macht Sinn.
Und dann haben wir für heute eigentlich das größere Thema und dann kommen wir zu Dr. Lieb zu sprechen. Aufgenommen, das ist die Patientenkommunikation. Also es ist immer noch so, ich sehe sowohl mit mir selber, also nicht nur der Zahnarzt, sondern auch verschiedene Ärzte, Hautarzt und so weiter, wie da versucht wird, mit mir zu kommunizieren. Das ist SMS, ich habe ja kein WhatsApp, aber nahezu jeder fragt mich nach WhatsApp, also von den Ärzten, als auch unsere Kunden, also auch viele von unseren Kunden. Wenn ich sehe, wie WhatsApp nochmal in den letzten 2 Jahren zugenommen hat in der Arzt-zu-Arzt, trotz TE, Telematik-Infrastruktur, dann finde ich das doch schon bedenklich. Also auch hier gibt es aus meiner Sicht deutlich bessere Alternativen. Wir beide kommunizieren ja auch nicht über WhatsApp. Wir haben auch andere Kanäle gefunden, sei es, dass man Trema nutzt, sei es, dass man Signal nutzt oder irgendein anderes Tool, was sozusagen zumindest den Sicherheitsstandard gebietet, der einem eine Sicherheit bietet über seine eigenen Daten oder bestmögliche Sicherheit über die eigenen Daten. Und nicht, wo man weiß, hier kann man relativ leicht per, wird mitgelesen und per KI mittlerweile so leicht ausgewertet, dass da gar keine Leute mehr sitzen müssen, die da irgendwas feststellen müssen.
Ja, die Frage ist natürlich hier, wie willst du den sehr großen Netzwerkeffekt, den WhatsApp ja hat, und die Usability halt wettmachen. Ne? Das ist schon, ist ein großes Dilemma, weil es natürlich sehr einfach ist, auf eine Infrastruktur zuzugreifen, die bereits da ist, wo man jeden zu jeder Zeit erreichen kann. Es ist ein so, ist eine so große Value Proposition, dass es halt super schwierig ist, Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Ne? Also jetzt bist du jemand, der relativ prinzipiengetrieben ist und dir ist es das wert. Ich glaube aber, dass es 93% der Bevölkerung damit nicht so genau nehmen und deswegen haben wir da wieder so ein Thema mit einer marktbeherrschenden Stellung, wo es ganz schwer ist, das aufzubrechen. Also warum nutzt niemand die Telematikinfrastruktur? Weil es einfach ein Usability-Albtraum. Ne? Also es ist schon ein großes Dilemma. Ich glaube, es würden mehr Leute nutzen, wenn das Produkt auch nur 90% so gut wäre von dem reinen, wie man es nutzt. Ist es aber nicht. Was sagst du da? Also ich habe da keine Lösung dafür, ne? Aber da muss ich einmal diese eine Stellung so beziehen. Ne? Nee,
deswegen sitzen wir ja auch hier. Wir müssen ja darüber diskutieren.
Naja.
Also ich merke es bei mir, ich benutze WhatsApp nie. Ne? Und ich habe es nicht. Ich habe es mal vor 10 oder 15 Jahren für ein Wochenende drauf gehabt. Und das, was ich festgestellt habe, ich kriege von allen möglichen Leuten Nachrichten, weil die irgendwie sehen, dass ich da drauf bin. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, bin ich sofort wieder runtergegangen. Und das ziehe ich durch und ich habe trotzdem eine intensive Kommunikation. Ich glaube, der Gegenpol dazu, zu dem, was du sagst, ist, dass man nicht mehr nur Belangloses, nicht auch Belangloses teilt. Das heißt, meine Kommunikation hat sich wirklich auf wichtige kommunikative Dinge beschränkt. Ich kriege so gut wie nie irgendein Bild von irgendeinem Meme oder irgendetwas Aufgegeistertes weitergeleitet. Und ich weiß, dass es unglaublich einfach bei WhatsApp ist. Einfach, zack, weiterleiten. Bei mir müssen sie es in eine SMS reinkopieren. Das macht schon keiner mehr. Ja? Da hat schon keiner mehr Bock zu.
Notiere keine Memes mehr an Christian Schenken.
Hast du mir
okay.
geschickt? Also, ja, bitte? Das ist so, ich werde nicht vollgemüllt. Ich habe wirklich, wenn ich weiß, ich kann auf mein Handy gucken, wenn ich eine Nachricht bekomme, da hat die meistens irgendeinen Gehalt. Ja?
Du und ich haben aber eine Sondersituation, du vielleicht sogar noch mehr als ich, dass das Filtern momentan das Wichtigere ist als alles andere. Und ich glaube, 99% der Bevölkerung, ja, die kriegen vielleicht auch zu viele Nachrichten, aber ganz ehrlich, wenn wir alles durchlassen würden, dann explodiert alles um uns herum. Ne? Also ich hab ja eine Assistentin, mit der ich gerade noch ein Gespräch geführt habe, wie wir noch mehr wegfiltern können. Also es wird schon 90% weggefiltert und ich fühle mich immer noch hardcore von den ganzen Nachrichten bedrängt, weil ich immer noch 30, 40, 50 pro Tag bekomme. Aber es wären eigentlich 400, 500, 600. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Erfolgsrezeptes ist von erfolgreichen Unternehmern, wie auch immer, oder Leuten, die sehr im Fokus stehen. Also sehr, wo sehr viel auf einen reinkommt an Demand und das filtert, was wirklich wichtig ist. Ne? Warren Buffett würde sagen, ey, was habt ihr für Probleme? Guckt mal mich an. Ne?
Ja, also wo du Warren Buffett ansprichst, der wurde im Interview, ich weiß nicht, hast du das mal gelesen? Im Interview wurde mal nach seinem Terminkalender gefragt. Der hat ihn da offenbart.
Ja, der ist fast leer, ich weiß. Der hat gesagt, ich habe immer Zeit.
Der hat 3, 4 Termine die Woche.
Hat auch ein Leben lang für gearbeitet.
Aber das hat er auch schon sehr lange so geführt. Und der kuratiert natürlich brutal. Aber wir beide haben das Thema Kuratieren, haben wir schon öfter hier drauf gehabt. Je mehr auf dich einstrahlt, desto besser musst du da deine Technik beherrschen oder die Leute, die du das hast. Also für mich ist es ein unfassbar wertvoller, kuratierender Filter über SMS, Thema und Signal zu kommunizieren. Ich kriege wirklich keinen Scheiß aufs Handy. Ja? Und das kann ich so mit Fug und Recht behaupten und bin da sehr, sehr dankbar für. Und ich nehme auch nicht an den sozialen Medien in Form von Instagram und Co. teil. Auch das erspart mir die zweite Hälfte Downside meiner Zeit im Leben. Unabhängig davon, ich glaube für sein Business, also ich führe ja auch mein Business, ich kann mein Business trotzdem erfolgreich führen, ja. Trotzdem kann ich mit jedem ganz wunderbar schriftlich wie mündlich kommunizieren und kriege jeden erreicht und jeder kriegt mich erreicht, der mich erreichen möchte und wo wir glauben, dass wir wertvolle Gesprächsbestandteile bauen können. Und deswegen glaube ich, dass das sehr, sehr hilfreich wäre. Es ist meine wirklich Empfehlung für 26, versucht auf WhatsApp zu verzichten und sucht euch ein alternatives Medium. Wenn ihr das beruflich nicht für euch selber braucht, geht auf Instagram raus. Ist ein krasser Zeitdieb, ja. Und die KI lernt dich noch viel besser kennen, als du dich selber kennst. Auch das wird dir keine zu große Freude in der Zukunft bereiten. Das heißt, wenn ich was machen würde, würde ich sagen, das ist das Toxischste, was es so gibt und davon würde ich mich erstmal frei machen.
Ja, also unterschreibe ich. Business-Kontext, ja. Privatkontext ist es ja erwiesen, ne, dass Menschen dadurch, dass Social Media viel genutzt wird, unglücklicher werden als mit. Dennoch musst du es als Unternehmer trotzdem nutzen. Ne? Also ich habe eigentlich das so gemacht, dass ich nur 30 oder 40 Leuten folge und auch immer dann, wenn mir irgendwas in den Feed gespült wird, was nicht dem entspricht, was ich brauche. Meistens, ich folge halt Business Creatorn, also die dann wirklich entweder Value bieten, also die wirklich gut sind als Business Creator, oder die Creator-Coaches, ja, das heißt, die sagen, wie machst du jetzt besseren Content? Das sind eigentlich die zwei Sachen, die ich online sehen möchte und dafür ist das dann ganz gut, ne, weil klar, Bücher, toll, super, aber in einer schnelllebigen Zeit, wo ein YouTube-Trend oder ein TikTok-Trend 4 Wochen hält, 8 Wochen hält und du dann eigentlich sagen musst, okay, das machen wir jetzt 8 Wochen, dann geht's weiter, du musst halt diese Attention-Züge halt quasi immer hoppen, klingt ein bisschen doof, aber ist halt wirklich so. Das ist ja etwas Zählbares, was dann dabei rauskommt für dein Business. Ne? Aber wenn das in einem Kontext ist, ich will einfach nur entertained werden oder einfach nur meine Zeit totschlagen, es geht besser mit einer aktiven Freizeitgestaltung, sage ich mal. Ne?
Wie gesagt, ich glaube, Zeit totschlagen, also wir richten uns ja auch so ein bisschen an die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wenn man seine Zeit totschlagen will, dann empfehle ich, sich dieses Jahr, was das Thema Abhängigkeit gibt, mal 5, 6 Punkte rauszuschreiben und mit denen seine Zeit zuzuschlagen. Das wird einem viele, viele 10.000 Euro über das Leben A ersparen und viele graue Haare kommen später oder gar nicht. Das ist auch Detoxing, so könnte man das nennen. Also erstmal, man kommt davon runter und man hat den ganz tollen Effekt, dass man ein bisschen weniger abhängig sind, unser Thema, von jemandem, der diese Abhängigkeit für sich monetarisiert oder mit einem Klick haben wir dann gar nichts mehr. Also wer sagt denn nicht, dass wenn die großen Tech-Unternehmen uns nicht mehr beliefern dürfen, mit einem Klick, per Doktrin, dann sind wir am Ende, dann passiert gar nichts mehr. Okay, dann hilft auch nicht, dass du dich wahrscheinlich gerettet hast, dass du dich so ein bisschen diversifiziert hast. Aber wenn jeder so denkt, ne, dann brauchen wir ja nie wieder was machen. Also insofern glaube ich schon, dass jeder jeden Tag für sich da eine Lösung produzieren kann und man sich da rausarbeiten kann. Wenn du Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen hast, denkst du auch, okay, hier kann nie wieder eine Stadt entstehen. Hast du die Bilder mal gesehen, die von oben oder wie das der Bomber, kannst du sagen, okay, eigentlich, was weiß ich, fahrt 50 Kilometer weiter und baut auf einer grünen Wiese was aus, denkt man, so ein erster Reflex. Und trotzdem waren dann innerhalb von, hat man sich das alles wieder aufgebaut. Jeder kann da ein bisschen was erreichen, indem man seine paar Schritte geht. Und dann ist man so viel resilienter als Gemeinschaft, als medizinischer Versorger. Und diese Resilienz, also überleg mal, was das für ein tolles Merkmal das ist, wenn man da eine gewisse Resilienz für sich und für sein Unternehmen aufbaut.
Ja, selbst wenn du gewisse Sachen, zum Beispiel Social Media, nutzt, solltest du immer gucken, dass du Multiplattform unterwegs bist, nie auf einer, dass du immer alternativ und dann auch nicht nur online. Also ich war ja früher nicht, ich will nicht sagen online only, aber wir waren sehr, sehr online lastig. Wir haben jetzt auch in der Hinsicht schon auch gederisk, ne? Wir haben jetzt hier viel Out-of-Home-Media gemacht, lokal, machen jetzt viel mehr Radio, Buswerbung natürlich auch. Das sind alles auch Entscheidungen, nicht weil wir denken, dass auf dem Bus jetzt unbedingt ein deutlich höherer Return on Ad Spend zustande kommt, sondern auch wohl wissend, dass morgen irgendwie Trump TikTok irgendwie verbieten kann und dann ist Europa damit im Boot und schon ist einer der, keine Ahnung, wenn du nur drei Kanäle hast, einer bricht weg, ist ein Drittel deiner Leads, deiner Neupatienten weg. Das kannst du dir in der Größe, wie wir jetzt sind, auch überhaupt gar nicht mehr leisten. Ne? Das heißt, mal zu gucken, okay, welche Kanäle gibt es? Habe ich irgendwo low-hanging fruits, die ich momentan nicht abgreife? Also im Endeffekt ist es wie beim Investieren, ne? Immer schlauer in ETF zu investieren als in Einzeltitel, weil du einfach dann, selbst wenn ein Ding runtergeht, du hoffentlich ein gebalancedes Portfolio hast. Wenn einer pleite geht, hast du noch 9 andere. Das Gegenteil davon wäre, alles in ein Startup zu setzen, 100.000, mein Gesamtkapital, und dann, das ist halt Roulette, ne? Und das willst du ja nicht spielen. Du willst ja eher Schach spielen und smarte Moves machen, dass selbst wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, du vielleicht ein bisschen weniger Gewinn machst, aber immer noch nicht pleite gehst.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, Stefan, jetzt feuerfrei. Fass mal zusammen, was am Samstag bei Böhmermann passiert ist, was du dabei gedacht hast, empfunden hast und wie du darauf reagiert hast. Jetzt mal zu dem Thema, was sozusagen der Teaser oder beziehungsweise der Brandbeschleuniger für diese ganze Folge ist. Ich bin jetzt ganz Ohr.
Ja, und lass uns da auch gerne drüber diskutieren. Ich kann es ja mal so in 2 Minuten, 3 Minuten zusammenfassen. Das Ganze fing damit an, dass Jan Böhmermann gesagt hat, Mensch, das ist doch super, es gibt diese ganzen Plattformen, wo man jetzt online Termine machen kann und das funktioniert alles super. Und dann fing es aber damit an, ach, ich bin Kassenpatient, mal gucken, ne, wie lange ich da für einen Termin warten muss. Dann waren das irgendwie 3 Monate. Ach, dann, ich klicke mal privat an, ist morgen was frei. Ja, das war so das erste Thema. Hat jetzt nichts mit De-Risking zu tun, aber ist natürlich klar, dass diese Plattformen den Ärzten so ein bisschen die Möglichkeit geben zu sagen, hey, ich promote da meine Selbstzahlerleistungen und ziehe mehr Privatpatienten an. Klar, bindet die Ärzte, ne? Ist ja logisch. Ne? Die sagen, ich habe hier eine coole Plattform, da kann ich mehr oder weniger einstellen, wen ich haben will. Dann ging es halt weiter darüber, dass er sozusagen einmal so einen Ausschnitt gezeigt hat vom CEO von Dr. Lipp auf der Bühne, wo er dann gesagt hat, dass der CEO hat gesagt, ich möchte, dass die Menschen ihre Gesundheitsdaten selbst besitzen, dass sie CEO ihrer eigenen Gesundheitsdaten sind. Und das ist ja komplett lächerlich, ne? Weil genau das wollen die ja nicht. Die wollen ja, dass alle Gesundheitsdaten auf deren Servern liegen, womit sie dann maschinelles Learning betreiben können, eine KI trainieren können und diese Daten monetarisieren können, wie auch immer. Ne? Es gab ja 21 schon mal diesen Skandal, dass Dr. Lipp Daten an Meta weitergegeben hat und dafür dann damals diesen Big Brother Award auch bekommen hat. Und dann eben hat er gesagt, in Frankreich wollte die Plattform Ärzten, weil sie dort eine Marktdominanz von über 80% haben, sogar verbieten, irgendetwas anderes zu benutzen. Sind dann verklagt worden auf ein paar Millionen. Das läuft jetzt, glaube ich, sogar noch. Das war so ein bisschen dieser Kontext. Dann wurde natürlich auch noch ein bisschen über die Ärzte hergezogen, warum Ärzte das denn dann so machen. Im Endeffekt war der Kern auch wirklich schon, wollen wir, und das ist aber auch meine Interpretation, wollen wir wirklich unsere Gesundheitsdaten auch als Ärzte irgendwo auf eine externe Plattform schieben, unseren Terminkalender dahin schieben und nur aus Convenience-Gründen, also nur aus reinen Bequemlichkeitsgründen, weil wir keinen Bock mehr haben, das Telefon zu machen, weil wir mit diesen ganzen Anfragen nicht mehr dealen wollen, weil wir ein besseres User-Interface haben wollen, weil das muss man ja schon sagen, das hat er auch gesagt, CGM als Beispiel, haben sie so ein Schulungsvideo aus Oktober 25 gezeigt. Turbomate sieht ja noch beschissener aus als Z1, ne? Muss man ja wirklich sagen. Das ist noch Windows 95, haben die da so Witze gemacht mit Windows-DOS-Ladescreen und Windows 95 fährt hoch und das ist schon krass. Und dann wundert es natürlich nicht, dass junge Ärzte nicht so unternehmerisch erfahren sind, diese Implikationen gar nicht so richtig begreifen, was das bedeutet, dass ich jetzt diese Software benutze, dass ich meinen Terminkalender dorthin übertrage und dafür kriege ich dann aber eine tolle Usability, eine geile Software und die ist ja auch gut. Ne, die sieht tausendmal besser aus, da sind coole Features drin, da sehen die Fenster alle vernünftig aus, das ist in der Cloud. Ja, aber ich bin dann halt sowas von gar nicht mehr CEO meiner eigenen Daten, sondern ich bin dann abhängig von einem Unternehmen und dessen Goodwill, die auch schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie eigentlich mehr oder weniger alles dafür tun, die rechtlichen Rahmenbedingungen auszunutzen. Und das war dann so ein bisschen ein Video, was ich dann so zusammengefasst habe. Und in der Hinsicht habe ich dann kommentiert und habe gesagt, hey, denkt mal bitte drüber nach, was ihr gerade mit euren Daten tut. Ne? Da ging es auch ein bisschen um das Thema Vertrieb noch, wie das von denen angegangen wird. Das ist ja relativ offensiv. Ich weiß nicht, ob du da auch schon ein bisschen was davon gehört hast, wie die Kaltakquise in den Praxen halt machen. Ist bei uns schon mehrfach passiert. Und dass man da so ein bisschen mal nicht einfach einknicken soll und sich irgendwie denkt, okay, jetzt zahle ich hier 130 Euro pro Arzt, dann habe ich für 500 Euro eine tolle Software. Wenn es sehr, sehr billig ist, dann bezahlt man meistens mit was anderem oder wenn es umsonst ist. Und das sind die Daten und die Kontrolle, die man aufgibt. Das ist ja kein Charity-Unternehmen, sondern das ist eins der höchst bewertetsten Unternehmen als Startup in ganz Frankreich und das nicht umsonst, weil die Wertschöpfungskette der Zahnärzte sehr stark angreifen können und auch werden. Und ich weiß nicht, wo wir dann in 5 Jahren stehen, wenn wir jetzt von ungefähr, glaube ich, 30% Marktanteil Stand jetzt in Deutschland, 25 Millionen Nutzerdaten sind schon auf Dr. Lib, wenn wir dann irgendwann auch in diese 80-90% kommen. Und ich bin mir dann nicht sicher, ob der Staat dann regulierend eingreift, wenn wir sowieso viel zu wenige Fachkräfte haben und dann der Staat sich denkt, okay, bevor wir das jetzt hier runterfahren und keine Termine mehr vergeben werden können, dafür müssen wir selber sorgen. Wir müssen selber dafür sorgen, dass wir Lösungen anbieten. Und wenn die auch ein bisschen komplizierter sind, wie kleinere lokale Lösungen für Terminbuchung, Lösungen, wie wir, was weiß ich, Vor- und Terminnachbereitung machen, das kann man hinkriegen als Unternehmer. Ja, es gibt diese All-in-One-Lösung noch nicht so und man muss vielleicht auch mit Systemen arbeiten, die nicht so toll aussehen. Dafür behalte ich aber meine eigene Autonomie und die Kontrolle über meinen Patientenstamm und muss nicht fürchten, dass wenn ich übermorgen keinen Termin frei habe, dass mein treuer Patient in die Praxis um die Ecke umgeleitet wird.
Ja, also ich habe da 2 Punkte zu und ich nehme so eine kleine Gegenposition ein, aber nur, also weil ich mit dir diskutieren möchte.
Ja.
Der eine Punkt ist, das finde ich schon mal ganz wichtig, wir sagen, die Praxen sollen sich digitalisieren und wir haben über die Jahre, wir beide seit Jahren mahnen wir an, dass viel zu wenig Unternehmen investieren in die Digitalisierung der Medizin, insbesondere der dentalen Medizin. Nun ist hier jemand, der die Digitalisierung fairerweise extrem gut gemacht hat. Ne?
Das Produkt ist super. Deswegen wächst es ja auch so schnell.
Das würden sie nicht machen, wenn es ein schlechtes Produkt wäre und wenn sie ne, Hochnotverkauf und Strukturvertrieb und so weiter und alle Blendgranaten werfen würden. Also das haben sie gut gemacht. Der zweite Punkt, den ich sagen möchte, und das sage ich auch gerne zu deren Verteidigung. Wir sagen, wir wollen ein bisschen unabhängig von den USA werden. Es ist glücklicherweise ein digitaler Player, der in Europa sitzt. Also persönlich finde ich das sehr, 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 sehr gut. Jetzt kann man sagen, okay, irgendwann wird er vielleicht mal an Google verkauft oder an irgendjemand anderen. Aber zumindest ist es mal ein europäisches Unternehmen, was unseren Schrei gehört hat, dass wir viel mehr Investitionen in die dentale Digitalisierung brauchen. Diese beiden Punkte, die müssen wir hier auch mal diskutieren. Da sehe ich das nicht ganz so schwarz und weiß, sondern durchaus ist das für viele Praxen sehr, sehr hilfreich gewesen, dass sie das einsetzen. Und es ist zumindest ein Europäer und wir in Europa sind wir durch sehr, sehr starke und werthaltige Verträge und durch ein sehr gutes Wettbewerbsrecht ja schon gut geschützt.
Wie siehst du denn den Punkt, dass die, also ich rede jetzt noch nicht mal nur von der Terminbuchung, da gehen auch schon ziemlich viele persönliche Daten hin, aber dass die gesamte Software, also alle Gesundheitsdaten dann auf einer zentralen Plattform landen, gegenüber den meisten anderen Lösungen, nimm Dr. Flex, nimm sowas wie Rose Metrics, die greifen bewusst nur anonymisierte Daten ab und sehen gar nichts, ne? Auch ganz bewusst, sodass wirklich der Arzt und der Patient die einzigen sind, die Zugriff auf ihre eigenen Daten haben. Also was bringt es mir, meine eigenen, wir müssten eigentlich sowas wie eine Encrypted Wallet haben, so wie wir Bitcoin quasi auf einer Encrypted Wallet haben, müssten wir eigentlich unsere Gesundheitsdaten, nur dann sind wir CEO unserer eigenen Daten.
100%. Aber auch all deine anderen Daten, ja. Auch deine Neigung, deine Finanzdaten, deine Wünsche, deine Träume, machen wir uns mal nichts vor. All das, ne, was ich gerade aufgezählt habe, plus deine Gesundheitsdaten, die kennt auch Google.
Meine Diagnosen kennt Google nicht. Also ob ich jetzt eine Erberkrankung habe und das vielleicht für meinen Arbeitgeber relevant sein könnte, ob der mich einstellt, befördert oder nicht, das halte ich für, also wenn ich das reingebe bei Google, hat Google das natürlich, aber ich muss das ja nicht reingeben.
Also ich behaupte, fast alle Erkrankung bei fast jedem Menschen kennt er. Er hat deine Ortung, er weiß, wo du sitzt, er weiß, in welcher Praxis du bist, weiß Google, er weiß, wonach du gegoogelt hast. Wenn du über ein Android-Handy telefonierst oder mit irgendjemandem darüber sprichst, haben sie theoretisch auch einen Zugriff, da gewisse Signalwörter mit rauszuziehen und können das zusammenschließen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei fast jedem Menschen, gerade hier in westlichen Demokratien, die wir immer nehmen, wir reden das nicht über Angola oder Westsibirien oder so, wir reden jetzt hier über Mitteleuropa und USA, dass sie da von fast jedem alle Daten haben und die sie nicht haben, die können sie sehr, sehr gut und sehr engmaschig verdichten. Ne? Du hast permanent etwas in der Hand, was mithören könnte. Du hast permanent, gibst du deine Geodaten preis. Selbst wenn du deine Geo-Nachverfolgung ausschaltest, weiß man mittlerweile, dass die sich auch mit anderen Händen verknüpfen, dass sie trotzdem wissen, wo du dann bist.
Kann sein, nur bei einer Gesundheitscompany, die nur das macht, da ist natürlich ein ganz anderer wirtschaftlicher Hintergrund dahinter. Bei Google, die können das wissen, sie haben aber in der Vergangenheit noch nie dieses Wissen monetarisiert in einer direkten Art und Weise.
Ja, wo willst du das wissen? Wenn du jetzt auf einmal kriegst du ein YouTube-Videos ausgesetzt, warum kriegst du, keine Ahnung, auf einmal Medikamente ausgespielt, die eventuell helfen könnten, ja?
Ich glaube, wenn das rauskommt, wäre Googles Geschäftsmodell relativ schnell am Ende.
Glaubst du? Also was soll denn noch alles rauskommen und es interessiert keinen Menschen? Bei Meta ist rausgekommen, dass... Also bei der KI, also selbst bei den KI-Tools ist rausgekommen, dass die angefeuert haben, sich selbst zu ritzen und sich selbst zu töten und das hat keine Konsequenzen. Also Mädchen, Kinder, Jungs, also ich glaube, da muss man sich keine großartigen oder Meta spielt Werbeanzeigen aus von irgendwelchen Taschenmessern, die du dir dann kaufen kannst, um dich selber zu ritzen oder dass du dann irgendwelche Watte kaufen kannst, um dir dann zu essen mit irgendwelchen Beträufelungen, dass der Magen sich vollfüllt. Also es gibt so viele Sachen und es interessiert da keinen Menschen. Und ein Grund, warum es keinen Menschen interessiert oder es interessiert viele, aber warum es keinen Regulierer interessiert, ist, dass diese Unternehmen in den USA reguliert werden. Und die haben einen Freifahrtschein. Wir Europäer werden von Trump an den Pranger gestellt, dass wir einen Außenhandelsüberschuss in die USA haben. Rausgerechnet, beziehungsweise gar nicht mit reingerechnet, sind die Dienstleistungen von diesem Big Tech. Ne? Die sind gar nicht damit reingerechnet. Wenn man die nämlich mit reinrechnen würde, haben die einen Überschuss uns gegenüber. Das heißt, wir bezahlen für einen nicht stattfindenden Überschuss, ne, bezahlen wir dorthin jetzt diese einseitigen Zölle, was waren das, 10% oder 15%, die bezahlen wir einseitig, weil es angeblich einen Auslandshandelsüberschuss in die USA gibt, den es nicht gibt, weil sie das nicht berechnet. Die werden geschützt, die werden von der Regulierung geschützt. Ich bin mindestens froh, dass wir es irgendwie in Europa schaffen, einen Gesundheitsplayer aufzubauen, der vielleicht ein Gegengewicht darstellen kann. Das würde mich sehr freuen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir was mit den Daten gemacht wird. Ich glaube, die sind unter strenger Beobachtung. Ne? Ich glaube, dass nicht alle Geschäftspraktiken in der EU umsetzbar sind, die du dir als CEO, als Geschäftsführer wünschen wollen würdest. Aber vielleicht ist das ja sehr, sehr hilfreich, dass irgendjemand mal die Daten vielleicht kuratiert, konsolidiert, da vielleicht auch eine bessere Datenbasis zur Analyse von gewissen Sachen zu haben. Also vielleicht ist das auch nicht schlecht, aber auch das muss damit einhergehen, dass wir sehr stringent und sehr wirksam unser Wettbewerbsrecht in der EU umsetzen können.
Einen Punkt möchte ich ganz gerne noch ergänzen. Bei Google können wir alle selber entscheiden, was wir reingeben. Oder ich sag mal, wir wissen, dass wenn wir jetzt irgendwo was bei Google reingeben, dass eine Chance besteht, dass das irgendwo bei den Google-Servern liegt, dass diese Daten genutzt werden. Ich glaube, wenn ich als Patient zu einem Arzt gehe, gehe ich erstmal davon aus, dass meine Daten bei dem Arzt liegen. Und das passiert dann eben nicht. Ne? Das heißt, rein theoretisch müsste, und das passiert dann aber auch, aber mit so einer Unterschrift, die keiner so wirklich versteht, das unterschreibt man dann beim Arzt, das ist nämlich diese Schweigepflichtserklärung. Und damit erteilt man automatisch schon die Erlaubnis, dass deine Daten bei Dr. Lippe hochgeladen werden. Also das heißt, als Patient bin ich eigentlich unwissend, weil ich glaube nicht, dass viele davon ausgehen, dass diese Daten auf externe Server hochgehen. Und das halte ich für wirklich problematisch. Also wir leben in einer Welt, wo wir das kaum verhindern können, aber auf so eine aggregierte Plattform, wo alles zentralisiert ist und wo vielleicht auch noch ein direktes monetäres Incentive besteht, zum Beispiel durch maschinelles Learning, KI, dann eben herauszufinden, wie können wir bessere Dienstleistungen für die Ärzte, für die Patienten, nicht vielleicht individuell auf das Individuum, weil das hoffentlich anonymisiert ist, trotzdem hinterlässt bei mir komplettes Geschmäckle. So, das warum kann man das nicht so machen, dass die Daten auf den lokalen Servern liegen oder sogar anonymisiert bei den Patienten, wäre das bessere Produkt. Aber das ist natürlich nicht gewünscht. Ne? Warum? Weil dann kann ich eben genau diese Sachen nicht machen, um mein Geschäftsmodell zu optimieren.
Also alles, was du sagst, ist richtig. Ne? Also was wäre das Beste für uns? Aber wenn du mich vor die Entscheidung triffst, es macht ein europäisches Unternehmen, was europäisch reguliert wird. Ich bleib dabei, Google hat es eh und du kannst es nicht verhindern, egal was du machst. Die haben sich von nichts in irgendeiner Art und Weise belehren lassen. Jede Strafzahlung war nicht mehr als ein Parkticket und die haben jahrelang ihren Marktmissbrauch weiter durchgeführt. Also es hat sie einfach nicht interessiert, was wir hier machen. Also insofern, wenn du Prostatakrebs hast, würde ich sagen, ich würde so weit gehen, dass es Google sogar weiß, bevor du es weißt.
Okay, was hältst du denn von dem Thema De-Risking für die Arztpraxen? Also jetzt waren wir ja bei der Patientensicht. Das war ja im Endeffekt die Daten der Patienten. Wie ist da so ein bisschen dein Take? Du kennst ja das System. Ist die Upside größer der Convenience der Plattform oder hältst du das Risken, diesen Leverage deines eigenen Terminbuchs und der Daten rauszugeben für höher, also den Nachteil?
Das ist eine sehr gute Frage und ein sehr guter Punkt. Und hier muss ich wie ein Betriebswirt antworten, es kommt drauf an. Ich glaube, wenn du Stefan Helker heißt und die Power hast von Stefan Helker, dann brauchst du das Tool nicht. Und ich würde auch keinem Vertriebler empfehlen, bei dir vorbeizugehen, weil du es dir selber gebaut hast. Das gilt für viele andere Zahnärzte. Das gilt auch für meines Erachtens einen überwiegenden Teil aller Praxen in Deutschland, die wirklich kein Patientenproblem per se haben. Ne, das haben wir schon oft festgestellt. Anders als die USA beispielsweise haben wir nicht das Problem. In den USA gehen 16% aller Patienten gehen nicht zu einem verabredeten Termin. Die haben eine sehr, sehr hohe Unzuverlässigkeit, also die überhaupt nicht hinkommen. Ja? In Deutschland haben wir das anders. In der Regel leckst du dir die Finger nach einem Termin, dass du einen Termin bekommst. Wie weit ist deine Auslastung für die Prophylaxe? Erzähl mal. 3 Monate, Stefan?
Ja, so 6 Wochen momentan. Wenn wir mehr als 6 Wochen haben, stellen wir ein. Ne? Wir haben ja noch kein Platzproblem.
Ihr habt eine neue Klinik gebaut. Ihr habt eine riesen Schlachtschiff dahin gebaut. Und wenn ihr sagt, okay, das geht in 3 Monate rein, dann nimmst du halt den nächsten Raum und schaltest den auf. Oder ne, wie auch immer. Jetzt mal ganz simplifiziert dargestellt.
Ne? Ich bin ein schlechtes Beispiel jetzt gerade. Ne? Frag mich in 3 Jahren nochmal.
In dem Fall bist du das. Ne? In dem Fall bist du das, weil alle anderen Praxen die Möglichkeit nicht haben. Und dann bist du nach 3 Monaten, die Praxen können dann sagen, also bei meinem Arzt, der top ist, da warte ich 3/4 Jahr auf den Prophylaxe. Ich mache den immer schon ab beim nächsten Mal und dann habe ich Glück, dass ich dann irgendwann wieder rankomme. Der Punkt ist ganz einfach der. Für diese Praxen macht es wahrscheinlich, würde ich als Praxisberater sagen, macht nicht viel Sinn, macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Macht es für andere Praxen, die jetzt neu gründen, die 1,5 Millionen von der Bank aufnehmen, die auch die Sicherheit sich erkaufen, so und so viele Patiententermine in den nächsten Wochen und Monaten zu haben, macht es für die Sinn? Da würde ich sagen, ja, sehr, sehr hilfreiches und gutes Tool.
Okay. Was ist dann in 3 Jahren, wenn die genug Patienten haben? Wie kommen die da wieder raus?
Hast du Erfahrungen gemacht von Leuten, die da große Schwierigkeiten hatten, da wieder rauszukommen?
Nein, also deswegen, also ich bin nicht so tief drin. Ne? Ich kann mir nur vorstellen, dass der Login-Effekt sehr hoch ist, ne? Wenn du gar kein eigenes Terminbuch gepflegt hast. Es ist ein bisschen so, wie wenn du einmal im Apple-Universum bist. Ich denke mal, irgendwie geht das. Ich glaube, ne, also du bist ja nicht in einem Knebelvertrag im Sinne von Kündigungsfrist 60 Monate, wie bei einem Mietvertrag. Ich glaube, das ist eher so eine, ähnlich wie wenn du heiratest, ne, dann werden gewisse Sachen eingeflockt und dann ist das sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig, das wieder auseinanderzuziehen. Und gleich ist wahrscheinlich, wie kriegst du das Terminbuch dann wieder in dein altes rein? Ich glaube nicht, dass dann so eine Easy-Export-Funktion gibt. Ehrlicherweise bewege ich mich jetzt auf dünnes Terrain. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man das sehr schwierig gestalten kann. So machen das ja viele Software-Companies, ne, die SaaS machen.
Ja, du hast recht, aber ich glaube, bei vielen Sachen ist es auch sehr schwierig. Bei Kalenderformaten, das sind ja immer diese Standard-ICS-Dateien, also das ist eigentlich schon ein relativ statthaftes Format und ich gehe mal davon aus, dass man diese relativ leicht übertragen kann. Aber gerne soll sich jemand bei uns melden, der ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat, dann können wir die in der 2. Folge dazu mal diskutieren. Ich würde es wirklich sehr gerne diskutieren. Auch das haben wir beide schon besprochen. Wenn man sich für eine Software festlegt, was waren unsere Grundregeln? 6 oder 7 Jahresverträge. Also überall, wo draufsteht, du bindest dich für 6 Jahre, da brauchst du, glaube ich, deine Prüfung kannst du an der Stelle abbrechen.
Ja.
Es hat einen Grund, warum du 6 Jahre für was unterschreiben sollst. Ne? Also Punkt 1. Punkt 2, wie gehen die mit deinen Daten um im Sinne von der Verfügbarkeit für andere? Wenn du darauf zum Beispiel in unserer KI-Folge hatten wir das, wenn du darauf deine eigene KI trainieren willst oder wenn du deine Daten für was anderes brauchst.
Übrigens hier in dem Fall sehr, sehr schwierig. Ne? Du hast gar keine APIs. Also noch ein Grund, warum das für uns gar nichts ist, weil wir ja unsere eigenen Tools an die Sachen anflocken. Aber auf die Ebene bin ich gar nicht gegangen, weil da sind wir ja one in 100 oder one in 1000.
Und der dritte Punkt ist, Stefan, immer wieder, wenn das Thema durch ist, wenn man nicht mehr mit denen zusammenarbeitet, wie kriege ich meine Daten zur Verfügung gestellt? Da muss man eine Abmachung treffen. Das sind die 3 Regeln fürs Digitale. Die 3 Grundregeln. Und da gibt es noch ein paar andere, die man draufsetzen kann. Aber Stefan, ich würde das so gerne mit dir weiter diskutieren. Sollen wir nochmal einen Zwischentermin machen, wo wir das nochmal tiefer legen?
Ja, können wir gerne machen.
Vielleicht finden wir ja jemanden, der aus so einem Vertrag raus wollte. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren.
Ja, schreibt uns mal.
Doch mal einen Aufruf und dann sprechen wir mal mit so jemanden und holen uns mal 360 Grad davon ein.
Ganz ehrlich, wer auch immer jetzt hier hört, wer ist super happy da und wer hatte richtig schlechte Erfahrungen? Und wenn wir,
super
und wir holen beide mal in die Folge rein,
ja.
Und dann haben wir wirklich mal Pro und Contra.
Super.
Ne, weil ich finde diese Diskussion super wichtig. Es geht auch nicht um ein sinnloses Rumgebäsche. Ich habe einfach nur sehr, sehr starke Bedenken und die habe ich halt auch geäußert. Wenn 99% aller Leute zufrieden mit irgendeiner Sache sind, was bin ich, um zu sagen, hey, ist blöd, aber es ist nicht 99.1, es ist irgendein anderes Verhältnis.
Aber Stefan, wir müssen uns ja alle weiterentwickeln und deswegen gehört ein Diskurs ja auch dazu. Und du musst den Finger in die Wunde legen, damit das Unternehmen, damit wir darüber sprechen können, damit jeder seine Patienz in die Mitte schmeißen kann. Ja? Ich würde zum Abschluss, mein Abschlusswort ist, ich bin zumindest froh, dass es ein europäisches Unternehmen ist, die auf hoffentlich europäischen Servern liegen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Jetzt an dieser Stelle mit Gesundheitsdaten, sonst wäre das ja wirklich, wirklich Worst Case. Und dass die schon signifikant zur guten Digitalisierung beigetragen haben. Diese beiden Sachen muss man sehr, sehr stark meines Erachtens auch gutieren. Und dann kommen deine Sachen, glaube ich, auch dazu, die man bedenken muss. Ich fasse mal zusammen, du hast gesagt, was dir überhaupt nicht passt. Die wissen alle deine Gesundheitsdaten und haben dann, oder auf Patientensicht haben da Zugriff drauf. Das muss nicht sein. Guter Punkt.
Mhm.
Natürlich, also muss das sein, Fragezeichen, das kann man da berechtigterweise stellen und dann würde ich super gerne eine Diskussion machen mit einem totalen Fan und mit jemandem, der da raus wollte und uns das mal alles erzählen, sodass wir die mal richtig malträtieren können.
Machen wir gerne. Also meldet euch in den nächsten 1 bis 2 Wochen, ich würde sagen spätestens, jetzt haben wir den 23. März, meldet euch bis Anfang April. Bei mir geht's über Instagram, bei Christian nur über Trema.
Bei mir oder an henrizi@opti-hc.de. Da weiß ich, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, mir eine Mail zu schreiben. Und da weiß ich jedenfalls, dass das ernst gemeint ist. Stefan, wir legen gleich noch einen neuen Termin fest. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche.
Danke.
Grüße gehen raus. Und ja, ich hoffe, dass du weiterhin so gut gelaunt bist und so gut in den Frühjahr startest.
Danke dir, Christian. Wünsche ich dir auch. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Meldet euch bitte und schickt sie doch einen Freund oder einer Freundin weiter.
Und teilt und liked diesen Podcast.
100%. Erstmal ciao.
Ciao.